Man ist, was man ist, sagt ja so ein gutes altes Sprichwort, ne? Und ich stehe ja voll auf Sprichwörter, weil ich finde, die spiegeln einen Teil unserer Mentalität. Es gibt ja Menschen, die machen Charakterstudien und die machen das richtig gut. Und die arbeiten Unterschiede zwischen Altersgruppen und zwischen unterschiedlichen Kulturen, zwischen Subkulturen, Jugendkulturen und so weiter heraus. Und dann gibt es ganz ein fettes Buch und dann heißt das irgendwie Sinus-Milieu-Studie oder so. Ich kann das nicht. Deshalb versuche ich es auch erst gar nicht. Aber was ich kann und was ich gerne mache, und da bin ich auch schon seit 31 Jahren Profi, ich beobachte Menschen. Weil die sind einfach um mich rum. Ja? Das ist teilweise auch ganz egoistisch. Man will ja was von denen, also beobachtet man, wie die drauf sind. Und wie man das zu seinem Vorteil nutzen könnte. Ja, kleine Kinder können das, glaube ich, ganz gut. Die wissen irgendwann, wenn sie schreien, kommen Papa und Mama. Also mein Hobby ist es irgendwo auch, Menschen zu beobachten. Und ich stelle dabei immer wieder interessante Dinge fest. Und eine interessante Sache auf unsere Kultur, also Schwaben, Hohenlohe, ich rechne euch jetzt mal als Schwaben, ja? Okay, ihr reißt mir den Kopf ab, ja? Hohenlohe. Gut, dann rede ich von Schwaben, ja, dann fühlt euch einfach nicht angesprochen. Also die Schwaben, ja, ich weiß nicht, wie die Hohenloher drauf sind, aber die Schwaben, die sind manchmal ein bisschen Maultaschen. Essen sie ja auch gern. Da besteht ein direkter Zusammenhang, habe ich einen Unterschied. Und ich mag den gemeinen, maulenden Schwabe. Also gemein für allgemein, nicht gemein für gemein. Der ist mir sehr sympathisch, weil so ist der Schwabe einfach. So ein bisschen pruddeln, aber im Herzen gut. Und da gibt es so eine Art heilige Unzufriedenheit im Schwabenland. Das scheint so in unserer DNA zu liegen, dass man da irgendwie noch mehr rausholen kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben den Mittelstand erfunden. So diese Macher. Mein Schwiegervater hat mir neulich von Arthur Fischer erzählt und von einer Doku, die er über den angeschaut hat. Und ich dachte dann, ich muss mir das anschauen. Ein interessanter Mensch, Arthur Fischer, der Kerl, der die Fischertechnik und diese Dübel erfunden hat. Und die Dübel hat er erfunden, weil er ein echter Schwabe war. Und weil er sich gefragt hat, was er aus dem Abfall macht von seinen Blitzwürfeln. Er hat Blitzwürfel gegossen, hatte da Angussstücke, so kleine Röhrchen, ja, zu viel, um sie wegzuschmeißen, zu wenig, um noch was Vernünftiges draus zu machen. Und hat irgendwelche von diesen Dingern in seiner Werkstatt gefunden, hat da Finnen reingefeilt und hat entschieden, eigentlich taugen die ganz gut, um Dinge in Beton zu verankern. Und so war der erste Dübel erfunden. Also da hat einer sich nicht gefragt, ob das Glas halb voll ist oder halb leer ist, sondern er hat einfach mal aus dem Mülleimer noch mal ein Glas gemacht. Finde ich gut. Und man hat das Gefühl, der Schwabe sieht immer den Platz, der noch nach oben ist. Da treibt der Hunger das Essen schon nah. Ja, es gibt noch eine fiesere Version dieses Spruchs, die ihr vielleicht auch kennt. Oder ich schimpft, ich klub genug. Ich schumpfe, ich klub genug. Mein Schwäbisch ist nicht so gut, ihr merkt, ich bin kein richtiger Schwabe. Wir können viele Dinge gut, Dankbarkeit können wir manchmal nicht ganz so gut, finde ich. Und auch dazu könnte man aber natürlich schwäbisch Phrasen dreschen, ja, ich kann es immer noch nicht. Also so ungefähr, man müsste halt froh und dankbar sein, gell? Oder Dank ist im Schwabe vielleicht auch gar nicht so wichtig, so frei nach dem Motto, ohne Dank ist der Welt der Lohn, gell? Oder andere Sprichwörter, wer auf Dank aus ist, hat seinen Lohn schon gehabt. Also, ihr kennt es ja, es ist ein wahnsinniges Spektrum, das wir haben, das sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigt. Und wo man so das Gefühl hat, der Schwabe denkt ständig drüber nach und verfehlt das Thema so ganz leicht. Und kleinen Kindern bringt man schon bei, wie sagt man? Aber was ist jetzt eigentlich dieser Dank? Und wozu ist er gut? Und wie mache ich das? Die interessante Frage ist ja immer, wie mache ich das? Und wie nicht? Und gibt es da auch eine Bedienungsanleitung, die für Schwaben funktioniert? Und weil ich dachte, ich habe das Problem, ich bin ja Schwabe, ich muss mich ja erstmal in das Thema fachfremd einlesen, habe ich in der letzten Woche eine Masterarbeit dazu gelesen. Und das vorläufige soziologische Fazit zum Thema Dank in dieser Masterarbeit war: Es lässt sich festhalten, dass Dankbarkeit ein Phänomen ist, das auf kognitiver, emotionaler und praktischer Ebene zu begreifen ist. Okay. Jetzt nochmal der Versuch, das Ganze für den Schwabe zu erklären, ja? Dank besteht aus 3 Teilen, sagt diese Masterarbeit. Ich glaube dir das jetzt einfach mal so, ja? Einen ersten Teil, ich nenne ihn mal den Ich-Blicks-Teil, ja? Ich hab's gerafft. Ich habe dann einen Grund, dankbar zu sein. Dann ein zweiter Teil, das ist der Ich-Fühls-Teil. Ich informiere mein Herz darüber. Und dann ein dritter Teil, das ist der Ich-mache-es-praktisch-Teil. Ich bleibe an diesem Punkt nicht stehen, sondern ich frage mich, was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich da dankbar bin? Also, für den Schwabe, ein Weg zum Dankbarwerden. Wie werde ich dankbar? Erstens, indem ich mir bewusst mache, wem ich wofür Dank schuldig bin, sagt diese soziologische Studie. Eltern versuchen Kindern beizubringen, wofür sie wem Dank schuldig sind. Und wie machen sie das? Die Kinder kriegen was geschenkt und was sagen die Eltern? Wie sagt man? Was lernen die Kinder dabei? Jawohl? Sie lernen, sich anständig zu bedanken. Das ist eine gute Sache. Aber was lernen die Kinder dabei? Nicht. Sie lernen dabei nicht, ihr Herz zu informieren. Zumindest nicht zwangsläufig. Sie lernen dabei nicht zwangsläufig den Mechanismus von Verstehen und Fühlen und das dann umsetzen. Und ich habe mir die Woche von Tobi Teichen eine Predigt angeschaut. Ja, ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe mir schon mal eine Predigt vorgeschaut. Und es ging auch ums Thema Dankbarkeit. Und er hat es ganz gut auf den Punkt gebracht und hat gesagt, er hat bei Freunden beobachtet genau diesen Mechanismus. Und das Kind hat was geschenkt bekommen und die Mutter hat sich zum Kind runtergebeugt und hat es gefragt, sag mal, wie fühlst du dich? Freust du dich? Und die kleine Tochter hat angefangen, bis über beide Ohren zu strahlen. Manchmal müssen wir unser Herz informieren, dass wir was geschenkt bekommen haben. Weil wenn unser Kopf es nicht begreift, dann begreift es unser Herz schon 3-mal nicht. Und es kann ganz schön schwierig werden, wenn wir eigentlich was anderes wollten. Ich weiß es noch wie gestern. 3. Klasse, ich hatte meinen Kumpel Philipp zu meinem Geburtstag eingeladen. Und mein Kumpel Philipp, mein bester Freund, der hatte einen Tag nach mir Geburtstag. Das heißt, wir haben die Geburtstagspartys immer so mit einem Tag Versatz geplant. Also am einen Tag war er bei mir und am nächsten Tag war ich bei ihm. Und ich hatte für ihn schon ein Geburtstagsgeschenk bestellt. Lego Technik. Also ich hatte es nicht bestellt, ja. Meine Mutter hat es natürlich ausgesucht, hatte dann 2 Optionen, hat mir gesagt, willst du ihm das schenken oder willst du ihm das schenken? Ich habe mich für Lego Technik entschieden, weil das war eine coole Sache. Also, ich wusste schon, das Geschenk für ihn ist schon eingepackt und er war da und er hat mir ein Geschenk überreicht. Ich so ein Knirps, Drittklässler, ja. Und er hat mir das überreicht mit den Worten, mit den unheilvollen Worten. Ich dachte erst, ich schenke dir irgendwas zum Spielen. Okay, als Drittklässler braucht man natürlich nichts mehr zum Spielen, weil man ist schon groß. Aber Lego-Technik wäre ja nichts zum Spielen gewesen, ne? Aber dann hätte er genau das gesehen und dann hätte er sich gedacht, das ist zeitlos. Ja, das sind große Worte von einem Drittklässler. Mir waren sie zu diesem Zeitpunkt ein bisschen zu groß und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, seine Mutter spricht. Da könnte auch was dran gewesen sein, ich weiß es nicht so genau. Ich habe das Geschenk nämlich ausgepackt und rauskam dieser Kerzenleuchter. Ja? Dieser Kerzenleuchter. Das ist ungefähr wie der Bausparvertrag fürs Enkelchen, ja? Du schluckst 2-mal und du bedankst dich, weil was sollst du auch sonst machen? Und denkst, schade, muss Lego-Technik. dieser Kerzenleuchter ist mir Jahre später tatsächlich, und ich hätte es nie geglaubt, dass ich das irgendwann mal sagen würde, also zu diesem Zeitpunkt hätte ich das nie geglaubt, total wichtig geworden. Weil zu dem Zeitpunkt, als das Lego-Technik in irgendwelche Kisten gewandert ist und ich war ein Teenie, da war ich eine ziemliche Leseratte. Und mein Zimmer war mehr so das Nerd-Zimmer. Das heißt, ich habe mich immer mal gefragt, ob ich irgendwann mal ein Plakat an meine Wand hängen soll. Ich konnte mich aber nicht entscheiden. Die Hürde war so hoch, ja. Mädels kriegen das irgendwie hin, da scheint Deko, das ist so, überall hängt man was hin, ja. Bei mir war die Frage, welches Plakat ist es wert, in meinem Zimmer zu hängen. Ja, das habe ich einfach nicht gefunden, also hing da auch kein Plakat. Also mein Zimmer war vielleicht ein kleines bisschen nüchtern. Und im Winter, wenn es kalt war, dann haben selbst Jungs manchmal so das Bedürfnis, wenn sie irgendwie lesen, sich richtig gemütlich zu machen. Und wenn ich es mir richtig, richtig gemütlich machen wollte, hatte ich genau eine Option in meinem Zimmer. Dieser Kerzenleuchter. Ja, der ist der Hammer. Schaut ihn euch an, ja, er ist zweiflammig. Ja, ich hätte mir vermutlich nie selbst einen Kerzenleuchter hingestellt. Aber dadurch, dass schon einer rumstand, habe ich einen angezündet. Wir wissen manchmal nicht, wozu die Dinge noch gut sind. In 1. Thessalonicher 5 schreibt Paulus, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus an euch. So, jetzt könnte ich wieder mit der Moralkeule kommen. Wir müssen für alles dankbar sein. Weil in Jesus dienen uns alle Dinge zum Besten. Geht's darum, Junge, sei gefälligst dankbar. Oder ist es Gottes Formulierung von, wie sagt man? Ich könnte es auch mit Empowerment versuchen. Hey, yeah, schau positiv auf dein Leben. Da passiert vielleicht ganz viel Murks. Aber darum geht's nicht. Die Bibelstelle sagt, sei dankbar. Oder ist es so, dass Gott uns sagt, hey, ich würde dich gern jeden Tag daran erinnern, dass du wirklich gar nichts aufzuweisen hast. Und damit du das so richtig zu spüren kriegst, hätte ich gerne, dass du jeden Tag Danke sagst. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir als Christen unser Leben weich gesoftet durch die rosa Brille sehen müssen. Sondern es geht tatsächlich um eine tiefere Schicht. Und ich glaube auch nicht, dass Gott unseren Dank so hart nötig hat, dass er der Meinung ist, dass wir jeden Tag ihm Dank schulden, also ihm Dank sagen müssten, damit er es nicht vergisst. Für so dement halte ich Gott nicht. Aber ich bin manchmal ein bisschen dement und vergesse das. Und ich glaube, es geht um die tiefere Schicht, dass Dank uns abhängig macht vom Schöpfer der Welt. Ich glaube, die größte Funktion, die Dank erfüllt, ist, mich aus meiner egoistisch ängstlichen Eigenständigkeit zu holen und mich vor Gott in ein gesundes Abhängigkeitsverhältnis zu stellen. Das kann ich nämlich nicht so gut. Und da bin ich vielleicht schon wieder beim Schwabe und beim Selbermacher und bei dem, der sich so fühlt, als hätte er den Mittelstand erfunden. Eines der höchsten Güter unserer Gesellschaft scheint es zu sein, selbstständig zu sein. Und spätestens seit der Aufklärung wissen wir, dass es darum geht, mündig zu sein und nicht unmündig. Aber wir sind nicht nur zu Mündigkeit ausgezogen, wir sind manchmal auch zu Selbstständigkeit ausgezogen. Und ich glaube, Jesus hält ganz viel auf Mündigkeit, nur nicht so viel von Selbstständigkeit. Und deshalb erklärt er die Dinge so, dass die Leute es mündig verstehen. Sogar die Fischer. Insofern habe ich für mich Schwaben und für euch Hohenlohe an der Stelle Hoffnung. Lukas 17, ab Vers 11. Interessante Geschichte, ja? Jesus ist so unterwegs. Durch Schwaben und durch angrenzende Gebiete. Vielleicht an der Grenze von Schwaben und Baden. Und es geschah, während er nach Jerusalem unterwegs war, dass er durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf hineinging, kamen ihm 10 aussätzige Männer entgegen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und erhoben ihre Stimmen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie hingingen, geschah es, dass sie rein wurden. Einer von ihnen aber kehrte, als er sah, dass er geheilt worden war, zurück und pries Gott mit lauter Stimme, fiel ihm zu Füßen auf das Angesicht nieder und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Jesus aber antwortete, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die übrigen 9? Hat sich keiner gefunden, der zurückgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf, dein Glaube hat dich gerettet. Okay, einfaches Setting, ja? Jesus ist in der Grenzregion zwischen Baden und dem schönen Schwabenland. 10 Aussätzige kommen zu Jesus. Ja? 9 Schwaben, 1 Badener. Ich hoffe, dass nicht zu viele Badener da sind, ja? Ihr kommt ganz gut weg in der Geschichte. Schön. Und sie bleiben in einiger Entfernung stehen und sie rufen. Wer von euch führt gern Unterhaltungen im Schrein? Ich meine, ich weiß, ich bin sowieso ein bisschen lauter, insofern kommt es vielleicht bei mir hin. Ich habe in meiner Zeit in Tübingen immer wieder mal Abende in den Tübinger Studentenbars verbracht. Wir hatten dann einen Stammtisch zusammen mit dem anderen theologischen Studienhaus. Ja, also das war quasi wie die Montagues und die Capulets. Und man hat da versucht, sich so ein bisschen auch denen, ich sag mal menschlich, ja, anzunähern. Wer sind die eigentlich? Sind ja auch Menschen, verrückt. Man lernt die so ein bisschen kennen und wir haben dann einen Stammtisch ins Leben gerufen. Wir haben festgestellt, ein Stammtisch ist für diesen Zweck nicht so richtig gut geeignet, weil die Tübinger Studentenbars sind relativ laut. Und dann hat man versucht, irgendwie tiefe Gespräche zu führen bei 130 Dezibel. Und es lief dann meistens ungefähr so, dass es 2 anfängliche Fragen gab. Die eine war, wie heißt du? Die andere war, was machst du? Das ist jetzt, da hat man noch nicht so viel übereinander erfahren. Und dann hat man festgestellt, dass es eigentlich bei der Lautstärke unmöglich ist, tiefergehende Fragen zu stellen, zumal man den Namen sowieso schon nicht verstanden hat. Da hatte man einen netten Abend, ist eine Weile zusammengehockt, ist irgendwann nach Hause gegangen, war so ganz zufrieden, aber auch ein bisschen enttäuscht und hatte leichtes Ohrenklingeln. Was lernen wir daraus? Rufen ist nicht der optimale Modus für tiefergehende Bekanntschaften, fürchte ich. Rufen ist manchmal eine Notwendigkeit. Und diese Notwendigkeit spüre ich bei den Aussätzigen hier auch. Sie halten Abstand zu Gott. Und sie müssen das auch. Und dann rufen wir um Hilfe. Und sie wollen das Wunder. Und sie wollen das Wunder erleben. Und sie wollen geheilt werden. Und deshalb wissen sie, warum sie rufen. Wieder dazugehören. Wieder ein Teil sein. Wieder ins Sozialleben eingegliedert zu sein. Die Welt der Ausgestoßenen hinter sich lassen zu dürfen. Wie fängt Wiedereingliederung an? Mit dem Wunder? Ist euch aufgefallen, was Jesus tut? Das könnten wir ja fast schon als unterlassene Hilfeleistung bezeichnen. Der macht nichts. Der schickt die einfach weg und sagt, es wird schon gut. Oder er macht alles, weil darin schon alles liegt. Er verspricht ihnen Heilung und er schickt sie weg. Und sie gehen. Und darin, dass sie gehen und dass sie nicht einfach nur nach Hause gehen, sondern dass sie tatsächlich zu den Priestern gehen, merken wir, dass sie die Sache ernst nehmen. Ein Grund, warum ich mir mit Dankbarkeit Gott gegenüber oft schwer tue, ist, dass ich zwar gut bin im Schrein, aber dass ich auch vergesslich bin. Die 10 gehen und Jesus heilt sie im Gehen. Und es ist einfach auch eine Form, die vorkommt. Es gibt es, dass wir beten und Gott heilt. Und es gibt es genauso, dass wir beten und es passiert nichts. Und dass wir gehen und Gott heilt im Gehen. Oder Gott tut das Wunder im Gehen. Oder Gott hilft uns im Gehen. Und wir sind aber so mit unserem Gehen beschäftigt, dass wir das Gott heilt darin völlig übersehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich könnte es für meine Seele oft nicht besser formulieren. Vergiss es nicht. Vergessen setzt voraus, dass wir es einmal wenigstens gemerkt haben, dass es so war. Und es nicht von vornherein übersehen haben. Oft genug bete ich für Sachen. Und ich bete auch für viele kleine Sachen. Weil ich ganz gut bin im Schreien. Und das finde ich auch richtig, die Dinge vor Gott zu bringen. Aber oft genug vergesse ich dann im Gehen, dass ich dafür gebetet hatte. Als Teenie habe ich dafür gebetet, dass Gott mir die richtige Frau über den Weg schickt. Ich könnte jetzt jeden Abend dafür danken, dass er es getan hat. Aber das wird so schnell Alltag. Und ich verliere aus dem Blick, was mir Gott bereits geschenkt hat. Also die eine Option ist, ich vergesse, was er mir gibt. Die zweite ist, ich sehe, was ich bekomme, aber ich will was anderes. Eigentlich könnte ich mich jetzt ja jeden Tag über meinen Kerzenleuchter freuen. Denn ich habe ja inzwischen verstanden, dass das, was mein 8-jähriger, 9-jähriger Kumpel damals gesagt hat, weise Worte waren. Es ist tatsächlich so, ja? Dieser Kerzenleuchter hat mich bis heute begleitet. Das Lego steht noch irgendwo daheim bei meinen Eltern in der Kiste. By the way, erinnert mich dran, ich muss das Lego mitnehmen. Aber der Punkt ist, sobald ich was Interessanteres finde, was ich ja noch brauchen könnte, sind die Dinge, die ich schon habe, vergessen. Und es funktioniert, glaube ich, völlig unabhängig von dem Level, auf dem ich bin. Das funktioniert sowohl mit Dingen, die ich tatsächlich brauche, als auch mit Dingen, die ich gerne hätte. Und ich glaube, ich könnte jeden Tag irgendwas finden, was mich noch interessiert. Und dann blendet mich das, was ich haben könnte. Das schaffen schon Kinder. Setzt mal zwei Kinder nebeneinander, gebt jedem ein Spielzeug. Welches Spielzeug hätten die gern? Das, was der andere gerade hat. Welches Spielzeug hätten sie übrigens noch gern? Ihr eigenes, weil seinen Status muss man erhalten. Was ist damit vorprogrammiert? Richtig, Ärger und Gequengel, ja? Dabei ist es so witzig, die könnten ja auch einfach Spielzeug tauschen, dann hätte jeder das andere, dann wäre wieder alles okay. Nee, darum geht's ja gar nicht. Alles meins. Dank hat eine tiefe Funktion. Ich glaube, Dank, richtig verstanden, kann uns vor Götzenanbetung schützen. Was ist ein Götze? Dinge, die begehrenswert sind. Das, woran ich mein Herz hänge. Und es sind ganz oft Dinge, die ich noch gar nicht habe, sondern von denen ich heute der Meinung bin, dass ich sie morgen unbedingt besitzen muss. Und da hat der Teufel eine ganz klassische Strategie, die hat er seit tausenden von Jahren in der Schublade, die musste er sich gar nicht neu ausdenken. Die fährt er schon eigentlich seit dem Sündenfall. Ich habe neulich im U-Punkt mal eine Andacht zum Thema Versuchungsmuster gehalten. Ich komme immer wieder an den Punkt zurück, stelle ich fest. Dank ist eine der stärksten Waffen, glaube ich, die wir gegen ein klassisches Angriffsmuster des Teufels haben. Und wenn ihr dieses Angriffsmuster nicht kennt, dann ist es höchste Zeit, es kennenzulernen. Die älteste Lüge der Menschheit ist welche? Du weißt besser als Gott, was wichtig für dich ist. Gott stellt Adam und Eva in einen Garten voll Bäume. Und ihr sagt, ihr dürft von allen essen. Wow, wie krass ist das denn? So viele Bäume, so viele Optionen. Ihr dürft von allen essen. Außer. Ja, ihr kennt es, ja? Das ist wie dieses, du darfst mit allem spielen, außer. Da hat er schon wieder das böse Wort gesagt. Außer. Eigentlich ist er ja schon beim Kleingedruckten. Ja, wenn das eine Werbeanzeige wäre, dann steht da groß, ihr dürft von allem essen. Sternchen. Sternchen. Ausgenommen Tiernahrung und dieser eine Baum. Haben Adam und Eva es nötig, vom Baum der Erkenntnis zu essen? Nee, natürlich nicht. Ja? Die haben genug andere Optionen, satt zu werden. Warum tun sie es? Weil sie demselben Mechanismus unterliegen, dem ich auch unterliege. Da steht ein Baum und da steht drauf, ich bin so spannend. Und dann kommt die Schlange und fragt, hey, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem der Bäume essen? Hat er das gesagt? Nee, hat er nicht. Was hat er gesagt? Ihr dürft von allen Bäumen essen, außer von dem einen. Aber es ist genau das, was die beiden hören. Die anderen Bäume sind alle irrelevant. Es sind ja nur Bäume. Aber dann gibt es diesen einen. Und da hat Gott gesagt, der ist tabu. Und der ist irgendwie interessant. Warum bekomme ich genau das nicht? Vermutlich, weil Gott mir genau das nicht gönnt. Worum geht's bei einem Geschenk? Mal so ganz theoretisch gedacht, ja? Es geht nicht ums Geschenk. Es geht um die Geste. Das haben wir aber ein kleines bisschen vergessen. Bei einem Geschenk entfernen wir für gewöhnlich das Preisschild. Das bringt in Zeiten von Amazon natürlich nichts, weil jeder jederzeit jeden Preis irgendwo nachschauen kann. Aber in der Theorie sagen wir damit was? Es geht nicht um den Preis und es geht nicht um das Geschenk. Es geht um die Geste. Ich habe es für dich ausgesucht und deshalb ist es perfekt, weil ich mir Gedanken gemacht habe und weil ich glaube, es ist richtig. Und die Masterstudie, die ich vorhin bemüht habe, ist ziemlich brutal, wenn es um Geschenke geht und sehr unromantisch. Und sie sagt, ein Geschenk rückt den Beschenkten immer ein Stückchen in eine Schuldabhängigkeit vom Schenker. Eine Schuldabhängigkeit. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn euch jemand was Großes schenkt und ihr möchtet gerne sagen, das kann ich nicht annehmen. Warum nicht? Weil da was in mir drückt und sagt, ich muss das irgendwie zurückzahlen. Und es fällt uns viel leichter, kleine Dinge anzunehmen als große. Das macht es auch so schwierig, wenn ein Geschenk tatsächlich abgelehnt wird. Weil der Geber sich mit dem Geschenk ein Stückchen aus dem Fenster lehnt. Und er sagt im Endeffekt, mir ist unsere Beziehung wichtig. Und ich möchte, dass du dich ein Stückchen in eine Schuldabhängigkeit von mir begibst. Lass es zu, lass es passieren. Das ist Freundschaft. Weil ich mit dir näher zusammenrücken will. Und deshalb ist es so extrem verletzend und schwierig, wenn ein Geschenk irgendwo abgelehnt wird. Weil damit auch ein Stückchen der andere Mensch und ein Stückchen Freundschaft abgelehnt wird. Es gibt richtige Philosophien darüber, ob es schwieriger ist, zu schenken oder sich beschenken zu lassen. Die Römer waren da klarer Meinung. Die waren der Meinung, dass es die höhere Kunst ist, Geschenke anzunehmen.
Also ich übe da gerade. Zehn werden geheilt. Einer kommt zurück und bedankt sich. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Was ist denn mit den anderen neun passiert? Da waren doch neun andere. Sind die nicht geheilt worden? Doch. Sicher, beantwortet Dorothea meine Frage. Ja. Die Geschichte lässt gar keinen Zweifel daran. Da heißt es nirgendwo, da gibt es auch nicht nochmal ein Kleingedrucktes, wo es heißt, ja, und übrigens am nächsten Tag hatten die alle wieder Aussatz. Die Geschichte lässt keinen Zweifel daran, dass alle zehn geheilt werden. Also geht es offensichtlich nicht um die Heilung. Eines haben sie nicht verstanden. Und es ist verrückt. Aber schaut euch die Ebene an, um die es hier geht. Es geht um eine Heilung. Es geht um die Frage Aussatz oder Nicht-Aussatz. Eines haben sie nicht verstanden. Nämlich, dass hinter dieser Heilung immer noch ein größeres Angebot steht. Und dass es auch in dem Fall so ist, dass es nicht um das Geschenk geht, sondern um die Geste. Beziehung. Beziehung. Die Ebene, auf die wir uns begeben, wenn wir Gottes Geschenk annehmen und ihm Dank entgegenbringen, ist, dass wir uns in diese Schuldabhängigkeit von ihm begeben. Und dass wir bereit sind zu sagen, ich begebe mich in diese Abhängigkeit und in eine Freundschaft. Was können wir mit dem Dank und was können wir nicht? Was wir nicht können, ist unser Konto bei Gott begleichen. Die Masterarbeit behauptet, dass Dank sagen, also danken, der Versuch ist, mit einer Verbaltat etwas von dem zurückzugeben, was wir empfangen haben. Das funktioniert und es scheitert. Es ist eine Erwiderung, aber wir können es nicht zurückzahlen damit. Ich habe meinem Kumpel nie gesagt, wie wertvoll mir dieser Kerzenleuchter später noch geworden ist. Vielleicht sollte ich es mal tun, denn ich habe ihn aus den Augen verloren. Und vielleicht steckt darin eigentlich genau diese Botschaft, nämlich dieses, unsere Freundschaft ist uns wichtig. Und ich habe sie aus dem Blick verloren. Ein Lebensstil der Dankbarkeit, wie ich ihn aus dieser Stelle raus verstehe, ist keiner, in dem ich alles bekomme, was ich will. Und auch nicht einer, indem ich alles wegdiskutiere, was in meinem Leben nicht läuft. Sondern es ist einer, der mich bei meinem Schöpfer erdet. Weil er mich daran erinnert und weil ich mich daran erinnere. Und zwar nicht mit schlechtem Gewissen, sondern in Dankbarkeit. Dass ich nichts aufzuweisen habe vor ihm. Und dass ich das auch nicht muss. Weil er mich daran erinnert, dass er mich versorgt. Und ein Lebensstil der Dankbarkeit, wenn er denn wirklich funktioniert und ich ihn mir konsequent vorsage, könnte mich vielleicht vor dem Satan und seiner Lüge, du brauchst genau das, bewahren. Weil ich sehen könnte, was ich schon alles habe und was ich schon alles bekomme. Und weil ich die Katastrophe vermeiden könnte. Und, das ist die gute Botschaft, sogar an die Schwaben. Er ist möglich, weil Gott uns ja ein volles Lager mit Gründen zur Dankbarkeit geliefert hat. Weil der Becher vielleicht an der einen Stelle deines Lebens gerade leer ist. Dann geht es vielleicht auch nicht darum, dass du dankbar sein musst für die Verletzung, die du da hast. Ich glaube nicht, dass wir das müssen. Aber ich glaube, du findest genug andere Gründe, wenn du es schaffst, auch von der einen Stelle wegzuschauen und nicht nur den einen Baum zu sehen. Und spätestens, wenn es ums Kreuz geht und um Gottes Gnade, dann weiß ich wieder, wofür ich dankbar sein kann. Was fühlst du? Was fühlst du? Das Thema Dankbarkeit ist kein reines Gefühlsthema, habe ich gelernt aus der Masterarbeit. Aber es ist auch ein Gefühlsthema. Das muss ich als Schwabe vielleicht mal wieder hören. Es geht nicht nur darum, gescheit Danke zu sagen, sondern es geht auch darum, zu lernen, Danke zu fühlen. Erinnert dein Kopf, dein Herz daran, was alles Gnade ist. Erinnert dein Kopf, dein Herz daran, was in deinem Leben alles Gnade ist. Ich habe die Theorie, ich habe es versucht, letzte Woche umzusetzen, ja, dass wir das trainieren können. Und ich merke mit meiner Frau, wenn wir zusammen für Dinge danken, dass sich da Mechanismen einschleichen und dass man feststellt, dass man gewisse Dinge mehr sieht und sie mehr schätzt. Erinnert dein Kopf, dein Herz daran, was alles Gnade ist. Dann sprich es aus und belass es nicht dabei. Ich glaube, Gott liebt unseren Dank, weil wir ihm im Danken unsere Abhängigkeit von ihm ausdrücken. Und da sind wir in der Mitte unserer Berufung. Nicht, um uns klein zu machen, sondern weil wir ihn damit so groß machen, wie er in unserem Leben groß sein sollte. Welche Lüge lähmt dich, das zu sehen, was Gott dir gibt? Oder vielleicht geht es dir gerade so gut, dass du das Problem gar nicht hast. Aber vielleicht bist du ganz gut darin, Danke zu rufen, anstatt Danke zu sagen. Dann informier dein Herz öfter, dass es gar nicht um die Sache geht, sondern dass es um die Geste dahinter geht. Um dieses mach dich von mir abhängig, von Gott. Und ich weiß, du kannst dein Herz nicht zwingen, Danke zu fühlen. Ja? So gefühlsdusselig bin ich, glaube ich, auch nicht, dass ich der Meinung wäre, dass das geht. Und ich glaube, darum geht es auch nicht. Aber ich glaube, wir können unser Herz ganz unverdrossen daran erinnern, was wir bekommen haben. Und ich glaube, das Danke könnte uns an vielen Punkten in eine freiere und entspanntere Gottesbeziehung führen. In eine, die auch entspannter annehmen kann. Und eine, die entspannter loslassen kann. Und eine, die entspannter Gott sein lassen kann.